zur 26. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, der voraussichtlich vorletzten regulären Aufnahme der Saison. Mal gucken, ob da noch welche dazukommen. Darüber wird zu sprechen sein und das tun wir mal wieder in der gewohnten Viererrunde mit dem Jan aus München.
Bei bestem Münchner Wetter. Hallo zusammen.
Kaiserwetter.
Ja, oder Königs-Kini-Wetter würde man wahrscheinlich sagen. In München, ich weiß es nicht genau. Ich möchte mich jetzt auch nicht in die bajuwarischen
Das kann nur schief gehen,
ja. Wie ist das Wetter in Berlin, Tim?
Grandios. Und ich möchte jetzt gar nicht die Mundart irgendwie bemühen. Sehr schön hier.
Ja, das ist in Köln ganz genauso. Da freue ich mich drüber. Aber da freut sich auch der Moritz drüber hier neben mir.
Ja, genau. Es wird ein bisschen warm, weil die Sonne jetzt direkt ins Fenster scheint.
Das ist ein bisschen unangenehm.
Ja, es ist schwere Bedingungen.
Ja. Und dazu noch der Grind dazu, dass es jetzt langsam aufs Saisonende zugeht. Das ist für uns alle nicht einfach. Ist doch nicht einfach.
Dass es vorbei ist, ganz ehrlich.
Ja. Ja, es ist nicht auszuhalten. Auf jeden Fall. Da sind wir wahrscheinlich auch wirklich nicht die Einzigen. Vorbei ist es jetzt leider auch mit der Karriere von Lumpy Lambertz. Da gab es jetzt diese Woche die Meldung, dass er aufhört. Ich glaube, wir müssen da jetzt gar nicht so in die Breite gehen, sondern werden vielleicht eher, wenn wir irgendwie dann jetzt im Sommer nochmal auf die Saison zurückschauen oder wann auch immer in der Ausgabe da irgendwie dann doch nochmal länger drüber sprechen. Ich glaube, kommt auf jeden Fall irgendwie auch dann zur rechten Zeit. Ich glaube, der hat noch eine Minute gespielt, habe ich gesehen.
Echt?
Diese Saison ist einmal in der 90. Minute eingewechselt worden. Ja, glaube ich, wie er schon mal gesagt hat, er hat einfach echt, ja, da sind einfach keine Knie mehr vorhanden. Das ist einfach, so. Wird jetzt, glaube ich, ins Trainerteam auch endgültig übernommen, genommen. Und von daher alles Gute. Aber da werden wir, wie gesagt, nochmal drauf eingehen. Und die andere Nachricht ist vielleicht sogar zu viel gesagt, aber wurde jetzt auch nochmal vom Kicker heute bestätigt, dass wohl Adam Bocek kurz vor einer Verlängerung, von einer erwartbaren Verlängerung steht. Auch da kann man, glaube ich, sagen, egal ob in der ersten oder in der zweiten Liga ist das eine gute Sache. Freuen wir uns, glaube ich, irgendwie auch alle drüber. Und ja, ich denke, auf diese ganzen Kadergeschichten und so können wir dann in der Zukunft schauen. Im Augenblick gibt es ja viel mehr, was noch tagesaktueller wichtig ist. Und ja, das sind dann vor allen Dingen die beiden Spiele, die es jetzt in der vergangenen englischen Woche mal wieder gab. Dann starten wir direkt mal mit dem 2:2 in Leipzig. Habt ihr das Spiel denn überhaupt gesehen? Das war jetzt auch häufig, zumindest bei mir oft, immer so eine schwierige Geschichte. Ja, ihr habt es alle gesehen.
Ja. Diese Woche habe ich mir die vollen, 190 Minuten gegeben.
Ja, nee, ich habe die letzte Viertelstunde vor der Pause, dann irgendwie ab Minute 50 bis zum 0:2 und dann habe ich gedacht, die letzten 10 Minuten gucke ich mir nochmal an. Das war dann ganz nett immerhin.
Das ist eine interessante Auswahl.
Ja. Ja, ich habe halt, also vorher war ich halt unterwegs und dann dachte ich, ja komm, guckst du mal bis zur Pause und bin davon ausgegangen, dass das eh nichts bringt. Und dann war ich da so ein bisschen angefixt, weil das war ja gar nicht so schlecht, was man da sah.
Mhm. Apropos, wo wir gerade bei dem Thema sind, dass es eh nichts bringt. Kennt ihr das, wenn ihr so vorm Fernseher sitzt so und es steht 2-0 und man überlegt sich so, wird es jetzt auch 2-0 stehen, hätte ich jetzt mein Fortuna-Trikot angezogen? Kennt ihr das?
Nee. Ja, aber ich meine, du würdest ja im Kosmos definitiv was verändern. Hättest verändert haben.
Also, ja, genau.
Die Frage kann man so nicht beantworten,
Tim. Aber ich finde das sehr interessant, dass ihr euch die Frage noch nie gestellt habt. Ich stelle mir die quasi ständig.
Ich habe mir bei dem 2-0 eher gedacht, als es 2-0 stand, warum nicht früher? Hätte ich mir die ganze scheiß Hoffnung nicht gemacht. Die erste Halbzeit war ja, weil sie so gut war, ja fast nicht zu ertragen. Weil man ja erahnte, wie es eigentlich hätte ausgehen sollen, wenn Tim nicht vielleicht doch noch in der 85. Wir wissen es nicht, sein Trikot angezogen hat. Aber eigentlich war dieses 2-0, ich habe eigentlich gedacht, lass es einfach 2-0 zur Halbzeit stehen und dann dabei bleiben und dann ist das gut. So, ja, dann hat man halt nicht so viel Lebenszeit auf Hoffnung verschwendet.
Aber Hoffnung ist schön.
Dann ist das Unvermeidbare da und die Tordifferenz ist nicht komplett ruiniert. Mhm. Ja, Aber vielleicht jetzt nochmal auf die erste Halbzeit.
Ja. Tim, ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du in der 95. ein Trikot doch noch übergezogen
95.
hast.
95. Schon ein bisschen.
85.
Ja. Ja, 85. Ja,
ja. Vielleicht könntest du deine kleine Berlin-Fahrradtour-Idee noch ummodeln und das Trikot einfach von Anfang an anziehen.
Ja, wirklich, ja. Also kommen wir dann später, wenn wir über die Auswärtstour, die ja natürlich sonst absolute Pflichtveranstaltung hier gewesen wäre, jetzt zum Geisterspiel umfunktioniert natürlich nicht, kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf.
Ja.
Gut, also Jan, du hast ja schon eben angefangen. Die erste Halbzeit hat uns, glaube ich, allen erstmal geschmeckt. So. Also ich sag mal, fangen wir mal mit der Aufstellung an. Also er hatte ja schon angekündigt, der Herr Rösler, dass er so ein bisschen auch zur Belastungssteuerung und unterschiedliche Teams diese Woche auf den Rasen bringen wird. Aber ich glaube, du warst das, Moritz, du hast direkt gesagt, Top-Aufstellung.
Ja, Aufstellung fand ich gut. Ja. Also, das war ja so viel bei Rotation angekündigt und so. Und doch, ich war irgendwie sehr zufrieden damit.
Warum?
So sehr nachvollziehbar.
Also ich bin jetzt auch gespannt. Ich war auch verwirrt von deiner Aussage da.
Ja. Ich glaube, ich fand irgendwie auch, dass es eigentlich eine ganz gute Balance, gefunden hat. Dafür, dass die Mannschaft halt irgendwie relativ kompetitiv war, aber halt trotzdem relativ viel durchgetauscht wurde und dann irgendwie halt auch die Spieler schon irgendwie eine Pause bekommen haben, die, glaube ich, mal unbedingt eine bekommen mussten. Also Stöger würde ich da jetzt mal, glaube ich, als allererstes nennen.
Und Zimmermann auch, oder?
Zimmermann auch, ganz genau.
Die beiden. Und also Skripski finde ich würde ich auch gerne im Kader behalten. Irgendwie, glaube ich, kann da viel kommen und und dann Morales hat auch nie wirklich schlechte Leistungen gezeigt, steht ein bisschen ab gegen Stöger. Was vielleicht noch überraschend war, mit dieser Dreier-Innenverteidigung zu spielen, das macht er ja sonst nicht. Aber so war das doch irgendwie, also ich konnte das sehr gut nachvollziehen.
Also ich konnte es in dem Sinne auch nachvollziehen, dass ich halt, genau wie Lou das gesagt hat, es gut fand, dass den Spielern, die ja überspielt wirkten, einfach mal eine Pause gegönnt wurde bei diesem doch straffen Programm jetzt. Aber ich habe mir da bei der Aufstellung dann wirklich nicht so unglaublich viel ausgerechnet gegen Leipzig.
Ja, also vielleicht fand ich irgendwie auch die Aufstellung deswegen irgendwie so gut, weil ich mir halt eh nichts ausgerechnet habe. Also, fand ich ein deutliches Zeichen halt, wie zu sagen, okay, wir gehen halt voll auf die letzten beiden Spiele und gucken halt hier heute, was geht so. Also, ich meine, auch ein Erik Tommy hat dann irgendwie mal draußen gesessen, der es auch wirklich unbedingt mal gebraucht hat. Gerade weil der ja irgendwie noch viel mehr irgendwie diese Last trägt, dass man ihm ja auch einfach ständig den Ball gibt und sagt, hier, versuch mal was, so kreier mal irgendwas. So. Die anderen stehen rum und gucken zu. Und ja, also ich glaube, gerade deswegen war das irgendwie eigentlich wirklich eine ganz ordentliche Aufstellung. Und ja, es ist ja letztendlich dann irgendwie auch total aufgegangen, nachdem man das ja gegen Dortmund, also wo ich das ja eigentlich schon auch so ein bisschen eingefordert hatte, da vielleicht irgendwie mal ein paar Leute zu schonen oder rauszunehmen, auch wegen den gelben Karten, man das ja irgendwie da genau nicht versucht hat. Und ja, also, aber dass das dann halt wirklich so gut funktioniert, ich glaube, damit hätten wir wirklich alle nicht gerechnet.
Ja, wobei die Anfangsphase war noch ein bisschen unruhiger. Ich glaube, so der Turning Point war tatsächlich diese Situation, wo man Zanka eigentlich durch den Fernseher eine schallern wollte und Kastenmeier dann eventuell elfmeterwürdig. Und es ist echt schwer zu sehen. Also ihn da noch so ein bisschen abgrätscht und ihn entweder trifft, bevor er den Ball trifft, es ist nicht so ganz. Dann hätte sich, ich glaube, ich hätte nicht. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass es einen Elfmeter gibt in dem Moment. Aber war auch nicht böse drum, als dann. Und kann auch verstehen, warum man es dann nicht gibt.
Ja,
aber danach stabilisierte sich das.
Genau, aber an der Stelle, das war so eine Stelle, wo ich gesagt habe: Ja, gut. Man hat wenigstens die Spieler geschont, aber das läuft hier heute genau in die Richtung, in die ich es mir gedacht habe. So, ne? Also, ja.
aber wenigstens, aber ich hätte halt gedacht,
stimmt,
aber
dann da bisschen, stabilisierte ja. es sich, ja. Ja,
ja, ja. Ich hatte auch schon ein bisschen vor, ich habe halt dann gedacht, oh, bitte nicht wegen so einer dummen Scheiße. Ja, also nicht, also wenn man halt verliert, dann einfach, weil die andere Mannschaft halt individuell besser ist und nicht, wenn man halt einen Rückpass verblödet. Mhm. Aber das hat dann der Carsten Meyer gut gelöst. Und muss man zu Carsten Meyer, wir haben auch schon sehr kritisch über ihn gesprochen, muss man jetzt in den letzten Spielen sagen, dass seine Stärken auf der Linie doch der Fortuna das eine oder andere Momentchen gerettet haben oder insgesamt ja, jetzt?
Ich sag mal so, er ist stabilisiert, würde ich auch sagen, aber ich könnte ihm auch jederzeit zutrauen, in dieser Spielzeit, wenn es jetzt noch drei Spiele gibt, dass er noch ein Tor verschuldet. Also, ja, ich würde es nicht hoffen, aber ist ja gut, wenn man mehrere Spiele solide spielt, dann stärkt das auch das eigene Selbstvertrauen. Und ich glaube, egal gegen wen es in einer möglichen Relegation gehen sollte, dass wir da auch einfach einen Torwart brauchen, der hinten Ruhe ausstrahlt.
Ich fand auch so das, was der gezeigt hat in der letzten Zeit, doch eigentlich ziemlich ordentlich so.
Mhm. So. Ja, und vor allem 1-gegen-1 und eben auf der Linie, muss
ja,
man sagen.
Ja, hat er auch schon ziemlich überragende Sachen
gemacht. Ja. Er hat immer noch seine Schwächen beim Rauskommen und aber also dann spielt die Fortuna, ich habe glaube ich irgendwann geschrieben, beste Halbzeit der Saison. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben war, aber Leipzig hat nicht viel hinbekommen. Ja. Musste aus der Distanz schießen und die Fortuna hatte durchaus, Momente nach vorne, nennen wir es mal.
Ja, aber da muss ich auch nochmal den Skripski hervorheben, der da diese eine, den Schuss von Hennings in der ersten Halbzeit einleitet, dadurch, dass er da beherzt reingrätscht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir in den letzten Spielen öfters mal von ihm gesehen haben. Das ist halt so ein Kämpfertyp, der aber auch einen Schuss hat. Und ich glaube, dass man wirklich an dem noch Spaß haben könnte nächstes Jahr. Und dann schießt Ruben Hennings ja im Prinzip aus fast derselben Position, wo wir ihn dann gegen Augsburg auch nochmal würdigen werden. Aber leider hängt das Ding nicht. Ja.
Ich frage mich ja, also woran das jetzt lag, weil irgendwie hat Fortuna halt so gespielt, wie man das schon vorher sich erhofft hat in der Hinrunde gegen diese Dickschiffe, wie Lou jetzt immer sagen würde. irgendwie haben die es halt geschafft, den Körper für sich zu entdecken gegen eine spielstarke Mannschaft und sich gegenseitig zu unterstützen. Also es war tatsächlich so, dass hin und wieder mal dann der Leipziger am Ball war, aber nicht viel Platz zum Atmen hatte und dann kamen einer oder zwei Fortunen sogar. Also es hat echt von der Aufstellung her, vom System, das man gespielt hat, in der ersten Halbzeit unglaublich gut funktioniert, zumindest defensiv Leipzig irgendwie unter Kontrolle zu halten.
Ja, die haben halt auch vor allem zwischen den zwei Abwehrketten ganz wenig Raum angeboten. So. Und deshalb musste ja Leipzig aus der zweiten Reihe schießen. Und da resultierte jetzt nicht die allergrößte Gefahr draus. So. Ich meine, klar. Ja, aber wenn da in der ersten Halbzeit einer der Leipziger Schüsse besser kommt und hängt, dann weiß ich auch nicht, wie dieses Spiel ausgeht. Aber ja, war gut. Erste Halbzeit war gut. Hat mir auch gut gefallen.
Ja.
Aber dann kam die zweite Halbzeit erstmal.
Ja, ich meine, das kann halt Nagelsmann, über den man sagen kann, was man will, aber das kann er, glaube ich, schon irgendwie umstellen. Hätte er ja auch gewechselt direkt zur Halbzeit, zwei neue Spieler gebracht. Ja. Und dann zog das durchaus merklich an. Mhm. Bei Leipzig jetzt immer noch nicht total gefährlich. Und es endete dann halt in diesem 1-0 Sonntagsschuss aus der zweiten Reihe von Kampel irgendwie ins lange Eck. Sehr ärgerlich und direkt danach der Schuss von Werner und dann hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft schon ein bisschen ins Schwanken gerät.
Ja, aber bezeichnenderweise fällt halt das 1-0 auch wieder aus der zweiten Reihe, also wirklich durch die Mitte durchkombinieren, wie das Leipzig sonst ja oft schafft, wurde bis dahin auch unterbunden. So. Das ist halt echt dämlich, dass man dann direkt dieses zweite Tor hinterherkriegt. Habe ich mir in dem Moment auch so gedacht, weil da dachte ich jetzt, also ich glaube, da würde niemand lügen, wenn er sagen würde, dass er da wirklich kein Geld mehr aus dem Fenster geworfen hätte, um auf einen Punkt für Fortuna Düsseldorf in irgendeiner Wettmafia zu bieten. Also da habe ich eigentlich gedacht, und ich glaube, du, Moritz, hast dann auch den Stream ausgemacht, ne? Das war's jetzt.
Genau.
Da kann ich vielleicht noch die lustige Anekdote einbringen. Ich habe bei der Spiel dann nur verfolgt, indem ich, glaube ich, irgendwie zwei oder dreimal insgesamt irgendwie mal kurz auf die auf das Ergebnis bei Kicker geschaut habe im Live-Ticker. Und da sind jetzt dann neuerdings halt auch Wettquoten, finde ich ja auch. Also, ganz klasse. Auf jeden Fall war nach dem, habe ich halt übrigens, glaube ich, wahrscheinlich irgendwann um die 70., 75. oder so mal reingeschaut. Und da konnte man auf jeden Fall nicht mehr auf Sieg von Leipzig wetten. Also so viel zu dem Thema, wie wahrscheinlich der Wettanbieter mit dem Kicker in Partnerschaft hat, wie wahrscheinlich die es gehalten haben, dass es da noch zu den Ereignissen kommt, die ja, zu denen es letztendlich auch gekommen ist.
Also ich finde es ja schon interessant, ich hatte ja, und ich habe dann, muss ich auch ehrlicherweise sagen, so nicht mehr so, ich habe das den Stream zu laufen gehabt und ist weitergeschaut, aber während Moritz es ausgemacht hatte, habe ich jetzt auch nicht mehr so gebannt auf den Bildschirm geschaut. Man muss aber vielleicht im Nachhinein sagen, wenn man aufmerksamer geguckt hätte, also nach dem 2-0 wechselt Rösler ja direkt dann dreifach, Zimmermann für Zimmer, Karaman für Hennings und Sobotka für Berisha. Und man kann es auch so sagen, also gegen Leipzig, wenn die ins Rollen kommen und gerade wenn man halt dann vielleicht, weil man 2-0 zurückliegt, ein bisschen auch ja, psychisch angenockt, ein bisschen unaufmerksamer wird, kann man sich auch noch ein paar mehr Tore einfangen.
Ja, aber das hätte ja auch durchaus passieren können.
Ja, es gab also ja noch die Chance von Klostermann, wo Kastenmeier aufpasst. Ja, 1-1 wieder. Aber super, also es gab zwar eine sehr große Chance, das kann locker 3-0 stehen, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist auch nicht so, dass die Fortuna auseinandergefallen wäre, sondern dass vielleicht hat auch Rösler mit dieser Einwechslung, mit dem Dreiwechsel gesagt, so von wegen, das mache ich hier jetzt nicht umsonst, sondern es soll hier auch nochmal was passieren, wir wollen jetzt hier auch noch was umsetzen und sei es, dass wir eben nicht noch mehr Tore kassieren. Und klar, man kann auch das 3-0 kassieren, aber so ins Schwimmen, wie ich das befürchtet hatte, ist, dass es nicht passiert.
Ja, man muss ja auch bedenken, und ich meine, das wird denen natürlich eingehämmert worden sein, und das wurde auf den Pressekonferenzen ja auch immer betont, und die Spieler wissen das natürlich auch. Durch das 0-2 war man in der Blitztabelle auf den 17. Platz gefallen. So, da weiß man halt auch, jeder Gegentreffer, den wir jetzt noch kassieren, also ob wir noch einen Punkt machen, hin oder her, der kann am Ende der entscheidende Gegentreffer sein. Also von daher, dass sie sich da nicht auseinandernehmen lassen und so spielen, als würde es gerade unentschieden stehen und dieses 0-2 mit allem erstmal halten wollen, das kann ich auch verstehen. So.
Ja klar, aber dass man das rational so sieht, aber wie oft hat man das schon, also vielleicht nicht immer bei Fortuna, aber vielleicht auch bei Fortuna gesehen, ja,
das schon auch,
dass man gerade gegen so Mannschaften, die halt ganz oben mitspielen, dass man sich das vornehmen kann, so jetzt halten wir das 2-0 oder keine Ahnung was, aber dann kassiert man trotzdem 3-4-0 noch. Und da muss ich sagen, das spricht für die Mannschaft, dass das eben nicht passiert ist. Und dann hat halt Tim das Trikot umgetauscht oder angezogen.
Ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, da wissen wir jetzt mal, wie sich der geneigte Kölner Corona-Fan beim Derby gefühlt hat. auf jeden Fall, das 2-1, der Anschlusstreffer, kommt ja auch mehr oder weniger, natürlich ist es auch irgendwie eine Willensleistung, aber kommt ja auch mehr oder weniger ein bisschen zufällig zustande. Also ich meine, natürlich klar, Karaman wandelt da am Rande des des Einsatz, den man so zeigen kann.
Nein.
Aber ich find's halt gerade noch in Ordnung, was er da macht. So.
Aber ich finde viel beeindruckender, dass Sobotka mal wieder Richtung Eckfahne abschließt und halt zufällig durch diesen Weg steht.
Das habe ich mir halt auch gedacht. Also Sobotka, den muss man nochmal in Schieß trennen. Es war ja auch, oh Gott. Ja. Ich glaube, gegen Augsburg war ja auch so eine Situation, wo der einfach nur richtig, ja, gegen Dortmund, gegen Leipzig und gegen Augsburg war immer so eine Situation, einfach nur Richtung Tor bringen, hilft schon. Ja, das Glück bei Leipzig, dass halt der Skripski im Weg stand, auf den Weg zur Eckfahne und das Ding abgefälscht hat. Oder halt dann auch ein bisschen in die Richtung gelenkt.
Also schon gut gemacht, dann von Skripski geistesgegenwärtig, sagen wir es mal so.
Ja. Muss man fairerweise aber auch sagen, das war wirklich aber auch bei Marcel Sobotka noch nie anders. Also der hatte wirklich in seiner ganzen Fortuna-Zeit mal hatte der vielleicht 2, 3, 4 ordentliche Torabschlüsse. Das war aber irgendwie, glaube ich, fast alle in der zweiten Liga und immer mit richtig viel Platz und richtig viel Zeit. Also
das ist ja, das war jetzt aber auch beide Male so. Also Dortmund und Leipzig war auch viel Platz und viel Zeit.
Also, ja, wobei, ja, er musste schon abschließen. Gegen Augsburg, dann verzieht er da ja auch.
Also zumindest gab es zwei Schüsse dann auf das Tor von Leipzig, laut Statistik, und die waren halt auch dann beide drin. Also das ist schon mal ganz gut. Ja. Das ist eine 100-prozentige Quote von denen, die aufs Tor kamen von Fortuna. Ja. Und der zweite?
Ja, ich habe halt zu dem Zeitpunkt nur gedacht, gut für die Tordifferenz. Und mehr habe ich halt nicht gedacht.
Ja, so, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht gedacht, auf geht's, Jungs, da geht noch was. Das habe ich auf jeden Fall nicht gedacht. Aber in dieser Saison, keine Ahnung, wenn man mich in dem Moment gefragt hätte und man stoppt den Stream und fragt mich, geht da noch was in dieser Saison, habe ich das auch für möglich gehalten. Also in dieser Saison geht in den letzten Minuten immer was.
Ein Unentschieden ist auf jeden Fall immer drin.
Ja, ein Unentschieden ist auf jeden Fall immer drin, genau. Ja.
Also aber es kommt ja dann sogar, Kastenmeier geht ja sogar nach vorne, ne?
Ja, und ich war so sauer, weil ich dachte, Alter, die haben noch 1,5 Minuten. Jetzt spielen die wieder so eine Gurkenecke und dann ist halt irgendein Leipziger da, der halt alle Düsseldorfer im Laufduell sowas von nass macht. Und also, das war ja völlig offensichtlich, dass im Gegenzug dieser Ecke eindeutig das 3-1 fallen würde.
Ja, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass er Kastenmeier dadurch, dass er auch schon so ein bisschen Geschichte hat, Tore vorzubereiten, auch wichtige in der Schlussphase von Partien, hat er gegen Saarbrücken damals das Tor dann vorbereitet, mit einem guten Kopfball und auch sonst, also da muss ich jetzt sagen, da würde ich euch jetzt wieder so ein bisschen widersprechen, von wegen Mentalität, was denn in meiner Mannschaft aus, also da finde ich gut, dass man da nicht irgendwie dass man da nicht aufs Torverhältnis geschaut hat, sondern halt voll auf diesen Punkt gegangen ist, der ja wirklich dann am Ende auch nochmal absolut wichtig werden kann.
Er wird führt. Aber das will ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht sagen. Natürlich ist das so, aber in dem Moment, in der Situation, habe ich das nie so objektiv, rational gesehen, sondern, ach Leute. Ja, weil ja letzte Minuten ja auch eher selten Tore für die Fortuna waren, als gegen die Fortuna.
Gut, aber als ich die Ecke kann man so machen. Also es war einfach auch eine gute Variante mit der Verlängerung und hat sich dann ja auch ausgezahlt, dass Sanka da in dem Spiel durchgespielt hat.
Absolut. Und ich hatte, also wir haben uns ja schon mehrfach dafür entschuldigt, wie wir Anfang der Saison über André Hoffmann gesprochen haben. Mhm. Aber unabhängig von dem Tor war er tatsächlich der, auch beim Kicker bei der Rheinischen Post, der beste Mann auf dem Platz mit Trikot der Fortuna. Echt sehr, sehr stark, sehr aufmerksam, antizipierend verteidigt, also brutal stark. Also, wenn dieses Augsburg-Spiel nicht gewesen wäre, und vielleicht, naja, muss man trotzdem, würde ich halt sagen, wenn man überlegt, wer ist aktuell der stärkste Verteidiger bei der Fortuna, es ist nicht Kahn Eihahn, über den man sonst wahrscheinlich gar nicht hinweggekommen wäre, sondern tatsächlich André Hoffmann. Das Augsburg-Spiel war wiederum dann nicht so gut von beiden, muss man sagen. Da hat Hoffmann nicht gut gespielt, aber bei diesem Leipzig-Spiel, das sicherlich auch das Schwerere war, vielleicht ist es halt etwas, was Hoffmann halt, vielleicht muss man darüber sprechen, was die vielleicht auch was er vielleicht kann und was er nicht gut kann. Also wenn das Spiel ein Spiel ist, das die Fortuna jetzt vor allem gegen die guten Mannschaften klar hat, also wo sie eher hinten drin steht, hat er halt auch Zeit und kann halt das Spiel besser lesen und dann eben sich schon vorab bewegen und dann ein bisschen vielleicht auch die Geschwindigkeitsdefizite, die er manchmal hat und die bei der Fortuna im Vergleich zu anderen Bundesligaspielern vielleicht die eine oder andere mehr hat, auch schon dadurch abfedern, weil er halt ein gutes Stellungsspiel hat. Und wenn man gegen Augsburg spielt, die halt kontern, wird das eben schwieriger für ihn. Und das ist dann ja auch, wir können da vielleicht gleich drüber reden, aber vielleicht ist das auch der Unterschied, was er eben kann und was er nicht kann. Oder wo er eben Defizite hat. Und das kam ihm jetzt auch gegen Dortmund sicherlich sehr entgegen, wo er eben glänzen konnte und seine Stärken voll ausspielen konnte.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Also ihm ist das Tor umso mehr zu gönnen.
Mhm. Ja, bevor wir jetzt über Augsburg reden, redet mal kurz über was anderes. Ich muss mir noch ein Bier holen, tut mir leid. Oder steigt auch durchaus schon mal in das Thema ein.
Ja, also als kleine Überleitung kann ich natürlich sagen, kann man die Spannung ein bisschen hochschrauben. Das hat natürlich jetzt alle von euch mit euren Augsburg-Tipps extrem unter Druck gesetzt, dieses Ergebnis. Weil schon gegen Augsburg konnte ich das Tippspiel für mich jetzt entscheiden.
Ach.
Mhm. Auch die Fortuna konnte da die Relegation.
Sagst du jetzt ist aber noch nicht, ob du das auch für dich entschieden hast.
Nein. Aber es war natürlich, ich verrate jetzt nicht eure Tipps, sonst wissen es ja alle. Ja. Da muss natürlich der Kenner sich genau erinnern an unsere letzte Folge, genau. Und unsere Tipps. Und dann weiß er jetzt schon, ob es gegen Union da noch komplett offen ist.
Ja. Mein Tipp habe ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm, aber das ist dann, glaube ich, für den Gesamtsieg nicht mehr ganz erforderlich. Ja.
Ja. Also ich glaube auch, ich habe völlig irrwitzigerweise auf einen Sieg Fortunas getippt.
Ja, aber nach dem Spiel gegen Leipzig hat man ja auch so gesagt, ja, auf jeden Fall, dass das Tüten, die jetzt, also zumindest, ja, ich war auf jeden Fall sehr guter Dinge, als ich Samstag Fußball angefangen habe zu gucken.
Echt nicht, diese Kack-Augsburger. Ich fand die immer so super unsympathisch. Ich finde den Reuter unsympathisch. Ich finde diesen ganzen Verein einfach total unsympathisch. So. Ja, das ist wirklich, das Weise, ist nicht also ein Verein, der mir egal ist. Gibt es welche? Augsburg finde ich einfach kacke.
Die können auch wirklich sich so dermaßen glücklich schätzen. Also in welchem Zuge die es halt geschafft haben, dass nicht darüber geredet wird, wie die in die Bundesliga gekommen sind, wie dubios die da auch eigentlich mit sehr, sehr viel externer Kaufkraft irgendwie nach oben gekommen sind.
Ich bin tatsächlich auch immer überrascht.
Oder wer auch immer das ist, dieser,
ich glaube, genau irgendwie 99,2%
oder sowas. Ja. Genau, der da wirklich halt ganz, ganz viel Geld irgendwie reingespeist hat. Irgendwie, natürlich ist da hervorragend gearbeitet worden. Das ist, dann hat da ja
aber, irgendwie nicht. Ja, aber man ist doch auch immer überrascht, wenn man jetzt irgendwie merkt, so die ersten Transfers für die kommende Saison werden eingetütet und bei Augsburg werden halt einfach mal locker, ach ja, dann kaufen wir den nochmal für 7 Millionen und dann gucken wir mal, wo wir noch mehr Millionen reinstecken, jetzt auch nach der Corona-Phase. Also gut, Herr Kownacki hat uns auch knapp 7 Millionen gekostet, aber das ist halt.
Darf einfach nicht vergessen davon, dass die auch lange jetzt dabei waren. Ne? Also die haben sich, glaube ich, wirtschaftlich auch stabilisiert und können halt mit den hohen Fernsehgeldern der ersten Liga halt auch fest planen.
Aber ich wollte noch einmal daran erinnern, dass es trotzdem am Bahnhof kein Bier zu kaufen gibt.
Kein Bier? Ja, in der Innenstadt ist das halt auch nicht so richtig möglich.
Und das ist, glaube ich, auch schon einige Male hier angesprochen dieses Jahr, aber man kann nicht oft genug darauf hinweisen.
Wie lange wir rumgezogen sind, um in der Innenstadt ein Bier zu kaufen und dann blöd angeguckt zu werden, weil wir uns auf die Straße, also irgendwo da an den Rand gesetzt haben und Bier getrunken haben und nicht in der Wirtschaft oder so.
Auch Bayerisch-Schwaben ist Bayern, ne?
Ja, ja.
Da lungert man nicht irgendwie Augsburg auf den Straßen rum. Genau, Augsburg.
Augsburg.
Ja, die Aufstellung. Ach, oder wollt ihr noch kurz was dazu sagen? Ich habe es tatsächlich hier wieder ganz relaxed zu Hause geguckt.
Auch da ist dann wieder bei mir dasselbe Problem, dass ich das Spiel nicht geschaut habe, zumindest nicht so richtig. Moritz und ich saßen da zu der Zeit im Zug und haben dann halt zumindest Teile des Spiels dann irgendwie so ein bisschen auf dem Handy geschaut, aber halt auch nur sehr unzureichend und bruchstückhaft. Aber immerhin.
Aber schön, dass ihr beiden diesen Podcast machen wolltet, ne? Aber.
Ja, ich glaube, das Gespräch darüber, wie eben sich man jetzt die Corona-Spiele verfolgen muss, hatten wir irgendwie schon mal.
Also ich muss dazu sagen, wir haben alles gegeben. Also wir haben so viel geguckt, wie halt das Internet in den Regionalexpressen der Deutschen Bahn hergibt. So, also die Funkmasten und sowas.
Da machst
also,
du dann halt auch nichts dagegen, wenn dann halt das kleine rheinische Tal der Ahnungslosen zwischen Köln und Düsseldorf kommt. Ich glaube, jeder, der da schon mal Zug gefahren ist, weiß genau, was ich meine.
Leverkusen genannt.
Ja, ja.
So, nee, das meinte ich nicht. Das ist das andere. Nee, aber es gibt ja wirklich ein, es gibt ja wirklich ein relativ großes Funkloch da zwischen den beiden Städten, wo man halt einfach immer durchfährt und immer das Internet halt dann irgendwie für ein paar Minuten ausfällt.
Die Straßenbahn in durch Mülheim an der Ruhr hat dann hervorragend geklappt. Die fährt dann nicht schnell genug um.
Das muss man sagen, ja.
Aber ich muss sagen, also wenn... Wenn Tim sagt, dass er entspannt zu Hause gesehen hat. Also ich glaube, ich saß 5 Minuten auf dem Sofa, den Rest stand ich in diesem Spiel. Also vor allem am Ende, aber auch zwischen die 5 Minuten des Zorns, möchte ich sie nennen, am Anfang des Spiels, da saß ich ganz sicher nicht.
Ja, okay, also dann bevor wir... Bevor wir ins Spiel einsteigen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema Emotionen und Post-Corona oder während Corona-Fußball sind, bevor wir dann die Szenen uns angucken, da muss ich sagen, das war am Samstag tatsächlich das erste Mal bei mir, dass ich schon den Tag über merkte, ach, heute spielt Fortuna, und ich war so ein bisschen angespannt, weil es jetzt halt wirklich Crunch-Time ist. Ja. Und das hatte ich halt, seitdem Corona war, nicht mehr. Und ja, deshalb so ganz entspannt stimmt natürlich nicht, aber so wie du es schilderst, Jan, gucke ich seit Corona kein Fußball mehr. Gut, ins Spiel. Aufstellung war
erwartbar. Ja. Also Wodka hat mich überrascht, weil ich dachte Botzek, aber dann hat man ihm vielleicht die Pause gegönnt, ist jetzt in der 45. eingewechselt worden dann, aber ansonsten.
Ja.
Eigentlich, wie es zu erwarten war, gegen eine Mannschaft, die aufs Kontern aus ist,
ja.
wie Augsburg das nun mal tut.
Irgendjemand?
Ich fange mal an. Achso, ja. Nö. Ja.
Ich hab, also 4-4-2 ist halt, ne? Angeblich.
Fortuna?
Ja.
Nee, die haben ihr altes 5-3-2 gespielt.
Ja, auf dem Feld habe ich es auch so gesehen, aber alle tatsächlichen, die mir das hier aufzeichnen im Internet, behaupten, es wäre eigentlich, aber die haben alle keine Ahnung. Wir haben ja über Kicker.
Funke-Mediengruppe.
Wir haben ja über Kicker neulich, haben wir das, war das on air? Haben wir nochmal überlegt, wer das da eigentlich sortiert, die Namen.
Aber der Kicker hat es richtig.
Ja, hat er es?
Ja, jetzt hier in der Aufstellung ist das. Okay. So war das.
Mehr oder stark, weniger. Dann haben die sich unsere Kritik tatsächlich zu Herzen genommen.
Ja, wie damals auch Friedhelm Funkel immer, oder? Der hat ja nicht auch immer so 2-3 Spiele, nachdem wir gewisse Sachen kritisiert haben, hat er doch dann immer korrigiert.
Das habe ich auch noch sehr lebhaft in Erinnerung.
Das war so. Ja. Man sollte auch nicht sich underestimaten, ne? Also man. Es ist halt ein ausgewähltes Publikum, das wir haben, aber das. Na.
Ja.
Also namhaft. Das ist ja der Premium-Podcast. Wir haben 3 Zuhörer, aber die sind wichtig.
Und Zuhörerinnen.
Und Zuhörerinnen, ja. Tut mir leid.
Also, ich erzähle mal, wie ich die ersten 7 Minuten verbracht habe. Und zwar von einer Kölner, vom Kölner Barbarossa-Platz zum Hauptbahnhof fahrend. Ungefähr genau um 15.30 Uhr, Stream läuft, setze ich mich quasi in die Bahn oder ein bisschen später, genau, und schaue das Spiel, es läuft hervorragend, der Stream läuft und wir fahren in den Tunnel und es bricht ab in dem Moment, in dem Hennings dieses erste Ding da reinzimmert. Und man sieht noch nicht zu 100%, ob der wirklich drin ist, aber ich denke mir, wow, krass, ich glaube, das war ein Tor. Geil. Ja. Und dann konnte ich halt erst 10 Minuten später wieder meine Freuden des Internets teilhaben.
War dann kein Tor
und war auch schon das Gegentor.
Also das deckt sich ungefähr mit meinen 5 bis 10 Minuten des Zorns, die ich dann hatte. Der Mensch neigt ja zum Sündenbock-Prinzip.
Ja.
Und mein Sündenbock in dem Moment, und es hat sich auch noch nicht komplett gelegt, war Kahn Eihahn.
Ja,
sowieso gerade auch mal sagen könnte, Kollege.
Ja, pass mal auf.
Ist ein bisschen unter Beobachtung gerade.
Ja, da möchte ich gleich noch was zu sagen.
Ja, also.
Aber sag mal.
Man sieht in keiner Einstellung, wie schwer er gestoßen worden ist. Und ja, es ist so, wenn man gestoßen wird und nicht theatralisch fällt, dann sieht der Schiedsrichter das nicht, dann sieht es auch der VAR nicht. Das heißt, das System zwingt einen ein bisschen zur Theatralik. Aber ob da ein schwerer Stoß war, wage ich zu bezweifeln. Und dass tatsächlich die Theatralik von Kahn Eihahn dazu führt, dass dieses Tor aberkannt worden ist, nach dieser ganzen Hübner-Scheiße, hat mich schon so auf die Palme gebracht. Ja, da war ich schon geladen. Vor allem, weil man das ja relativ schnell sah, dass dieser Ball an der Hand ist, auch wenn es nur noch 5 Minuten gedauert hat, bis der VAR da entscheidet. Da war ich schon sehr geladen. Und ja, jetzt könnt ihr auch noch eure was dazu sagen.
Also ich glaube, wir haben alle bemerkt, dass Kahn Eihahn so in den letzten einigermaßen vielen Spielen nicht so auf der Höhe ist wie der. Also ich meine, er war ja in der Hinrunde immer noch oft überragend. So. Und auch, auch in der Rückrunde noch, ich erinnere mich an dieses Hertha-Spiel, wo es ja zwischendurch Fortuna ja wirklich gezaubert hat und Stöger und Eihahn quasi dieses Spiel dominiert haben zu zweit. So. Und das ist jetzt seit nach Corona nicht mehr so.
Richtig.
Und ich habe, das sind die einzigen Worte, glaube ich, von einem Fortuna-Spieler über, was denke ich denn gerade dazu, dass das alles wieder losgeht und Quarantäne und so. Der hat nicht viel gesagt, der hat aber gesagt, ja, es ist schon krass, wir werden hier halt einfach quasi, das war vor dem ersten Spieltag, also Restart-Tag, so, wir werden hier jetzt irgendwie reingepfercht und so und müssen alle Regeln mitmachen und es wird uns auch ganz klar gesagt, dass wir keine Sachen hinterfragen dürfen und so und also ganz vielleicht ist das einfach nicht so easy für den und ist halt nicht so ganz bei der Sache, ich weiß es nicht, aber könnte man entschuldigend.
Ja, also du musst ja jetzt keine Premium-Leistung und der ist ja auch immer noch, gerade wenn die Fortuna den Ball hat, ein wichtiger Spieler. So. Mhm. Er ist vielleicht nicht mehr, wie du so gesagt hast, nicht mehr so dominant wie früher.
Ja.
Ist ja auch nicht schlecht, aber das fand ich schon. Und auch, also was er danach noch gesagt hat, nach dem Spiel, der wohl gesagt, dann wenn der Eihahn geschubst wird, dann lässt man es so laufen oder ja, so in dem Sinne. Und ich denke, ja, also bitte. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht tue ich ihm da auch wirklich Unrecht. Und er ist geschubst worden und dann, wie gesagt, muss man darauf hinweisen, sonst pfeift der Schiri nicht. Aber in den Minuten des Zorns war er schon oben auf meiner Liste. So, da hatte ich mich schon sehr vielleicht auch zu Unrecht auf ihn eingeschossen. Und beim 1-0 von Augsburg, gut, die Hauptlast trägt halt Hoffmann, der sich da wirklich sehr leicht ausspielen lässt und er rutscht dann halt vorbei, Eihahn. Das ist jetzt nicht sein Ding, das ist halt wieder auf Hoffmann. Aber das war natürlich auch noch so eine Kirsche auf der Sahne, dieses Tor da direkt danach.
Ja, das war sehr unnötig. Ja.
Ja, und ansonsten war das Spiel ja auch nicht sehr erbaulich.
Es ist einfach besonders stark von Niederlechner. Nein, es ist schon ein Fehler von Hoffmann. Oder was würde ich
von
sagen?
Niederlechner, aber es ist auch sehr schlecht von Hoffmann, würde ich sagen. Der Ball das ist ja einfach ein Ball, quasi gerade parallel zur Seitenauslinie, ist 0-15 Pass. Mhm. Und Hoffmann sieht das ja auch, er läuft dann ja auch früh genug mit. Und dann ist er ein bisschen zu hüftsteif, um diesen Schlenker von Niederlechner zu machen. Also ich weiß nicht, womit er da gerechnet hat. Der ist natürlich auch ein Schneller. Ja, Niederlechner ist ja auch ein guter Spieler, so ist es nicht. Und Fehler passieren halt, ne? Aber es war halt direkt nach diesem zurückgenommenen 1-0, war das schon so.
Ja, der Zeitpunkt war natürlich denkbar ungünstig für den Rückstand. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, wir haben noch ungünstigere Zeitpunkte für Rückstände gehabt, wie zum Beispiel beim Spiel gegen Dortmund. Kann ich dran erinnern.
Ja, und das muss man ja auch sagen, die Fortuna fängt sich dann, hat Ballkontrolle danach, gut, gegen Augsburg war das auch zu erwarten zu Hause, und spielt halt weiter ihr Ding. Ja, nicht immer erfolgreich mit sehr vielen Flanken. Wie viele Flanken hatten sie? 27, glaube ich, am Ende.
Das ist schon fast wieder Funkel-Style.
Ja, aber sie haben halt in der ersten Halbzeit hat das gepasst. Da waren sie, würde ich sagen, es war jetzt nicht das Überragendste, aber klar, Augsburg steht auch hinten drin und hofft auf einen Konter. Ist auch nicht leicht zu spielen, die Augsburger Mannschaft. Aber in der ersten Halbzeit war die Fortuna noch bissig, ist draufgegangen. Schlöger hat das sehr gut an sich gezogen, das Spiel. Und dann, ich finde, dieses 1-1 ist ja dafür auch ein gutes Zeichen. Tommy verliert den Ball da so ein bisschen, aber dann geht es halt direkt hinterher. Die geben nicht auf. Berisha gerät schon diesen schlechten oder fängt den schlechten Pass ab und leitet direkt auf Hennings weiter. Der dann das macht, was man in solchen Situationen nicht machen sollte, nämlich aus 20 Metern abziehen. Rufen Hennings darf das manchmal.
Alter, der ist halt auch einfach wieder geil drauf, oder? Also das ist doch der Hammer. Er hat zwei Tore eigentlich genauso gemacht. Ja. Eine war ein bisschen einfacher. Aber.
Und, ja, wie gesagt, ja. Der Leipzig-Gedächtnisschutz, der da auch schon von der Stelle hätte sitzen können mit ein bisschen Glück. Ja. Also ja, Montan, der ist wirklich gut aus der Corona-Pause gekommen. Ja. Ist ja auch erfreulich und ist mit Sicherheit auch noch vielleicht eine wichtige Figur für die nächsten 1 bis 3 Spiele.
Ja. Wird er jetzt eigentlich, sorry, darf ich da kurz einhaken, werden jetzt für die Relegation die gelben Karten gelöscht, oder?
Nein, werden sie nicht.
Nein.
Das ist irgendwie auch einer der Punkte, das wollte ich eigentlich nämlich auch mal ansprechen, da wir ja wirklich auch sehr stark darüber diskutiert haben vor 2 Wochen und ihr mir da ja alle widersprochen habt.
Das haben wir nicht.
Nee,
hat ja keiner widersprochen. Es ging
darum, dass ihr gesagt hat, auf jeden Fall sollte man die Leute gegen Dortmund und
ja, gegen genau, halt wir haben gesagt,
ich meine, da ist natürlich ein Punkt mehr bei rausgekommen, als ich das antizipiert hatte, aber ja, man muss auf jeden Fall sagen, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, weil es halt einfach weiterhin damit jetzt halt Zimmermann, Karaman und Hennings halt von der Sperre bedroht sind in der möglichen Relegation. Das heißt, für den Fall, dass es halt noch Relegationsspiele geben wird, müssen die jetzt alle noch 180 Minuten ohne gelbe Karte überstehen, weil, ja, also ich glaube gerade, ja, eigentlich gilt es für alle drei, aber besonders Hennings und Zimmermann sind halt Leute, also wenn die in einem von den beiden von den möglichen Relegationsspielen nicht auf dem Platz stehen, dann ist das halt wirklich eine, also schon eine ganz, ganz starke Schwächung der Fortuna.
Ernsthaft?
Seid ihr sicher?
Das ist für eine Scheißregel.
Nee, todsicher.
Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt und es kommt jetzt keine, aber ja, 2019, alter Vater, also Gott, ich meine, das können wir ja nochmal sagen, dass die Relegation ist ja ohnehin die größte Mistscheiße, die jemals erfunden worden ist.
Ja,
ja doch, mit die größte Mistscheiße.
Ja, gibt es schon noch andere Sachen, ja.
Ja, aber das ist halt schon echt klar, könnte die Fortuna davon profitieren, aber keiner von hier würde ja widersprechen, dass das irgendwie was Vernünftiges ist, ne? Sportlich fair und so. Aber dann auch noch die gelben Karten mitzunehmen, bitte, ey.
Ja, finde ich halt auch eine absolute Katastrophenregelung. Aber,
das ist doch völliger Schwachsinn. Jetzt wirklich, du verlängerst doch diese. Ja, egal. Das ist doch wirklich Quatsch, oder nicht? Kann doch nicht sein.
Naja. Okay, aber das ist gut zu wissen.
Worauf man sich dann beim Gucken konzentrieren kann.
Dass man Hennings nicht schreibt, hau ihn um.
Ja, sondern eher, wissen die das einfach gar nicht. Wir haben gedacht, ja komm, 2 Spiele schafft er noch. Na naja, gut, wollen wir weiter über Augsburg noch
sprechen? Ja, ich glaube auch. Ja. Weil, ich muss sagen, Ja, war jetzt einfach kein gutes Spiel. Es hätten noch so die ein oder anderen Gegentore fallen können. Und ich glaube, da sollte man auch nicht vor irgendwelchen gelben Karten zurückschrecken jetzt beim Spiel gegen Union. Ich meine, wir können jetzt gleich die einzelnen Szenen nochmal durchgehen. Weil wenn man aus Angst vor gelben Karten da zurücksteckt, dann verdaddelt man das Spiel und steigt direkt ab.
Ja. Das stimmt auch. Und ich meine, man kann zum Ausschlussspiel, es lief dann halt weiter bis zur Halbzeit. Mhm. Okay von Fortuna oder gut.
Aber
danach wurde es schwieriger. Mhm. Also auch schon wie gegen Leipzig. Und man hatte echt Glück, dass man da kein Tor kassiert hat. Mhm. Und da ist die Frage, die haben so ein bisschen nach Minute 46 so gespielt wie sonst nach Minute 87.
Genau, und die wussten, aber also das macht auch total Sinn, Jan. Die wussten halt, dass was Mainz führte, und das heißt, es war dann irgendwann klar, oh mein Gott, wir können hier was mitnehmen. Und dann ist es der gleiche Effekt wie wir führen 2-0 in der 88. oder wir, also dieser Effekt, das werden so qualvolle Spiele jetzt.
Also erstmal ein Spiel, ne?
Erstmal eins, genau.
Vielleicht muss man dafür hoffen, deshalb darauf hoffen, dass bis zur 80. Minute am Samstag 1-0 für Union Berlin steht.
Ja.
Weil das erhöht die Chancen, dass die Fortuna es nicht verkackt.
Ja. Meint ihr, denen wurde der Spielstand mitgeteilt in der Pause?
Ja, ziemlich sicher.
Ich glaube schon.
Ja. Also vielleicht nicht aktiv, aber irgendwer hat das nachgeguckt. Und dann.
Ja, gut. Ja, trotz all dem hat man es ja dann nicht noch verdaddelt, obwohl halt zum Beispiel der eine gehaltene Schuss von Kastmeier in die Mitte. Hui, da ging mir aber doch dann die Pumpe. Ist ja noch diese Situation, wo dann kurzzeitig die Augsburger den Elfmeter fordern.
Ja.
Wo ich auch sage, ja. Ich sag mal, gibt tatsächlich Tage, an denen alles zusammenkommt, wo das ein Elfmeter wird.
Mhm. Ja, aber das waren halt so die zweiten Minuten des Zorns. Also erstmal so, dass man dachte, Leute, sie hatten das in der ersten Halbzeit halbwegs im Griff.
Ja,
so.
Ja,
und dann rutscht denen das aus der Hand. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auch ein Kräfteproblem war, weil das Leipzig-Spiel, da sind die 120 Kilometer gelaufen, war eine andere Mannschaft. Viel
rotiert, genau. Ja, also ich meine, das, was eigentlich, aber vielleicht waren diese gesamten Corona-Wochen jetzt einfach sau anstrengend.
Genau, habe ich auch gedacht.
Ja.
Weil es sah wirklich auch so aus.
Man darf halt auch wirklich mal gucken, also ne, welche mit was für einem großen Kader Fortuna halt, also mit was für einem Kader, wo halt die Leute wirklich auch Spielzeit bekommen, die Fortuna rotiert und wo halt und wie halt andere Mannschaften rotieren können. Ne? Also das ist das ist schon nicht ganz das.
Das sind ja so Spieler, die wir jetzt vor der Woche im Podcast schon nochmal im Mund geführt haben, die sind ja einfach komplett raus.
Die spielen einfach nicht, ja.
Also so ein Ampoma, so ein Tickpetal, so.
Ja, selbst Kovnatski ja nicht.
Ja, der soll ja jetzt gegen Union dann doch wieder so weit sein, dass er vielleicht in den letzten drei Spielen ein bisschen mehr Spielzeit bekommen wird.
Aha. Wurde jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie so
angekündigt. Ja, er hatte ja schon mal irgendwie einen Kurzeinsatz und dann ist er wieder gar nicht mehr. Naja, egal.
Aber es gab auch so einen weiteren Moment, also dieser Wechsel in der 69. oder 68. Minute, Zimmer für Zimmermann und Jörgensen für Hoffmann. Also das ist auch wieder so, in dem Moment habe ich gedacht, was soll denn das jetzt? Man muss halt sagen, ich habe ja vorher schon gesagt, Hoffmann hatte wirklich nicht seinen besten Tag bei dem Spiel. Vielleicht macht es Sinn, hat es sich Sinn gemacht, hat Rösler da was gemerkt. Aber es war natürlich auch ein Zeichen, ja, mit Zimmer für Zimmermann, keine Ahnung. Es war jetzt nicht so, ich hätte mir halt eher gedacht, vielleicht mal einen Impuls setzen und das war es beides nicht. Es war jetzt vielleicht auch keine Fehler, ja, und vielleicht bei Hoffmann tatsächlich auch ein Punkt zu sagen, so Jung, heute hast du irgendwie nicht deinen Tag, denk mal nicht drüber nach, sondern setz dich mal auf die Bank und komm mal runter. Aber danach muss man ja auch sagen, dass die Fortuna diese Drangphase von Augsburg auch übersteht und tatsächlich zu Chancen kommt, vor allem die Eihahn-Chance,
ja,
wo er Zentimeter
meine Güte
verpasst. Das wäre natürlich schon nett gewesen, ja, sagen wir es mal so.
Ja. Also in dem Moment, da hat es mich dann doch auch nochmal vom Sofa gehauen.
Also auf dem saß ich ja nicht mehr, ich stand ja die ganze Zeit.
Außer die ersten 5 Minuten.
Ja, dann musste ich Sachen durch die Gegend schmeißen.
Eigentlich waren es 85 Minuten des Zorns.
Nee, es gab immer so Peaks. Okay. Ich war leicht zu provozieren, das muss man schon sagen.
Ja, auf jeden Fall nach diesen ganzen schwachen Minuten direkt nach der Halbzeit, wo ich echt gedacht habe, es ist nur eine Frage der Zeit, weil man hier zurückliegt, hat sich die Mannschaft wirklich nochmal dagegen gestemmt und am Ende ja auch mit noch Kopf an Kopf und heldenhafte Szenen und Eis und mehr als ein 1-1 wäre aber auch aus diesem Spiel sowas von unverdient gewesen, aber auf der anderen Seite hat man schon so viele Punkte dieses Jahr verdaddelt, dass ich mir echt... Aber es hätte nicht zu der Saison gepasst. Wenn das Spiel jetzt 2-1 gewonnen hätte am Ende durch diese Eihahn-Chance, dann wäre man ja vor dem letzten Spiel schon sicher in der Relegation gewesen. Also es hätte einfach nicht in die Saison gepasst.
Ja, es hätte absolut nicht gepasst. Und ich versuche mir jetzt auch schon ein bisschen länger, das auch so ein bisschen schön zu reden und sage mir, dass das halt auch gar nicht gut wäre, für die Mannschaft halt so diesen Spannungsabfall halt irgendwie zuzulassen. Weil man jetzt da auch sagen muss, dass man... Klar, also die Mannschaft ist ja schon wirklich auch seit dem ersten Spieltag im Grunde genommen klar unter Strom und die geben auch immer alles. Es gab ja, glaube ich, wirklich nur ein oder zwei Spiele, ja, schon zwei Spiele, wo man vielleicht irgendwie sagen kann, okay, da hat wirklich irgendwie auch der Einsatz nicht gestimmt. Aber eigentlich auf die ganze Saison berechnet hat die Mannschaft ja eigentlich wirklich fast immer und jetzt auch wirklich schon... mehr oder weniger seit einem Dreivierteljahr immer, oder seit einem halben Jahr zumindest, ja, man muss dieses Augsburg-Hinspiel rausnehmen, das war, glaube ich, das letzte Spiel, wo wirklich gar nichts kam von der Fortuna, aber seitdem die Mannschaft halt immer 100% ihrer, also ist die Mannschaft immer an 100% ihrer Leistungsfähigkeit und das Einsatz ist halt irgendwie wirklich da immer ins Maximum gegangen. Und ja, deswegen ist es einfach gewohnt. Ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie mal ein Spiel so einen Abfall in der Spannung zulässt, vielleicht ist das wirklich gar nicht so ein großer Vorteil vor einer möglichen Relegation.
Die Spannung war Teil des Problems, sondern weil die so angespannt waren.
Anspannung, ne?
Ja. Die Mannschaft hat auf gar keinen Fall ein Charakterproblem. Die hauen sich immer voll rein. Das ist ganz sicher so. Und da kann man vielleicht auch nochmal, es wurde ja nach diesem Mittwochspiel sehr viel über 2013 gesprochen, weil der BVB wieder eine Rolle gespielt hat. Und darüber müssen wir gar nicht reden, aber der Unterschied zwischen 2013 ist halt auch diese Fortuna-Mannschaft, ja. Also, ja, die eben nicht eine Abstiegssaison spielt, auch nicht von der Einstellung her, die sich nicht 3-0 von Hannover abschlachten lassen wird am letzten Spieltag, ja, sondern die halt dagegen hält.
Ja, übrigens auch bei der vorletzten Abstiegssaison Mitte, Ende der 90er Jahre so, dass man da wirklich am Ende halt komplett auf dem Zahnfleisch gelaufen ist und dann einfach nur gesagt hat, so ja, wir gucken mal, vielleicht rettet uns ja irgendwer anders, also wir retten uns bestimmt nicht. Und
so, ja, rette uns, wer kann.
Genau, rette uns, wer kann.
Lieber FC Köln.
Ja, und genau das strahlt man jetzt halt eben nicht aus. Nee. So, ne? Also ja, man strahlt vielleicht auch nicht unbedingt aus, dass man beim 5-1 von Werder Bremen zwingend die Klasse halten wird, wenn das denn so kommen sollte. Aber man wird zumindest sein Nötigstes tun, um vielleicht wenigstens unentschieden zu spielen und dabei ein bisschen besser auszusehen als die Berliner.
Ja, ich meine, die Liga-interne Meisterschaft um die meisten Unentschieden, die kann man sich auch noch holen. Ne? Also liegen, glaube ich, gleich auf mit Leipzig und Schalke mittlerweile. 12 Unentschieden.
Ich dachte, wir wären da schon...
Ja, davon halt 9 in der Rösler-Zeit.
Ja, das ist halt einfach... Ja. Aber wir können ja schon mal Richtung Union gehen, weil ich glaube, tatsächlich könnte... für die Fortuna jetzt ein Vorteil sein, dass es keine Zuschauer in diesem Stadion in Berlin gibt, weil wir wissen alle, dass die Fans von Union Berlin auch, obwohl sie gerettet sind oder gerade weil sie gerettet sind, sich wahrscheinlich nichts Besseres vorstellen können, als an einem biergeschwängerten 34. Spieltag die Fortuna
in die zweite Liga
zu schicken. Oh. Und sicherlich diesen Punch, den die Fans in der Alten Försterei der Mannschaft da nochmal mitgeben können und denen zu sagen, so dieses Spiel ist uns hier wichtig, weil wir diese Mannschaft aus Düsseldorf gerne in die Zweitklassigkeit schicken wollen. das können die vielleicht vorher kommunizieren irgendwie, wenn sie das für nötig halten, vielleicht auch nicht. Aber von den Rängen wird da nicht viel kommen wahrscheinlich. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
Ja, denke ich auch.
Hoffentlich auch eine Sache hinter den Rängen.
Ja, das wird der Tim ja kontrollieren.
Ja, genau. Achso, ja, das wird hier Wettbewerbsverzerrung oder so, dass der Tim macht das. Ich wollte mal ganz kurz sagen hier zur Theorie, die sind einfach platt. Das hat der Rösler ja auch mehr oder weniger so gesagt nach dem Spiel. Er hat gesagt, die sind einfach durch gerade, die Jungs. Die haben jetzt erstmal 2 Tage frei und dann machen wir ab Dienstag weiter. So. Also, ich vielleicht sind, ne?
Ja, sehe ich auch.
Einfach also krass von, intensive von außen, ja. Rückrunde quasi, also
ja, statt dem Restart. Genau, deswegen glaube ich, werden dann halt auch einfach mit Zimmermann und Hoffmann halt dann irgendwie nach 65 Minuten da Leute ausgewechselt, die man nicht auswechseln würde, weil das eben auch, ja, also ich glaube, Zimmermann, dem sieht man es einfach schon seit langer Zeit an, eigentlich auch schon fast ein bisschen vor der Corona-Zeit, dass er, ich meine, der hat, glaube ich, auch letzte Saison 34 Spiele gespielt sogar. Ja, ich glaube schon. Also der könnte wirklich mal irgendwie
in Urlaub fahren.
Ja, der könnte wirklich mal in Urlaub fahren, genau.
Ja, ja, und also ich meine, man darf halt auch
Pause gebrauchen und Hoffmann wurde nicht mal gegen Leipzig geschont, ne? Also, mal rausrotiert. Ja.
Und man darf halt auch nicht vergessen, und deshalb ist es auch sehr vernünftig, dass ihnen jetzt 2 Tage freigegeben werden. Wenn man denn das Ziel Klassenerhalt erreicht, was wir ja mal alle hoffen wollen, dann hat man ja noch mal einfach 3 Spiele innerhalb von 10 Tagen. Ne? Also es ist halt auch, dann geht es in englischen Wochen weiter. Ja.
Jan, willst du was zu Union sagen?
Nein, nur ganz kurz. Es gibt eine sehr gute Information. Denn Sebastian Andersson, der wahrscheinlich wichtigste Spieler im Offensivspiel von Union Berlin, ist, so wie ich das gesehen habe, gelb gesperrt. Ach. Also viel läuft über Andersson, der ja vorne der Turm in der Schlacht ist. Der kopfballstärkste Spieler, vielleicht sogar der Bundesliga, muss man sagen. Union spielt sehr viel mit langen Bällen eben auf Andersson, der die Bälle vorne verteilt. Das haben sie sehr gut gemacht, die ganze Saison über. Nehmen viele Chancen, haben halt eben auch die eine oder andere Flanke drin, was eben sinnvoll ist, wenn man eben kopfballstark vorne drin ist. Aber das könnte sich jetzt ein bisschen verändern. Kurz was, wie Union aufstellt. Entweder spielen sie im 4-2-3-1 oder im 5-3-2. Also die letzte Aufstellung ist so sehr ähnlich, wie das die Fortuna auch macht. Mit 5er-Kette, 3er-Kette, 5er-Kette und dann 2 defensiven Mittelfeldspielern und einem, der hinter den beiden Spitzen läuft. Im Tor ist seit neuestem bei Union Moritz Nikolas, denn Gikiewicz, so habe ich das verstanden, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Und Nikolas ist eben schon ein potenzieller Nachfolger, den man für die Saison nächste Saison aufbauen kann.
Moment, ich habe gerade gelesen, dass er verletzt ist und Gikiewicz winkt ein Abschiedsspiel.
Abschiedsspiel. Ja,
das ist schade.
Dann ist es so rum. Wie sind die Spieler, die da auflaufen können? Also Linksverteidiger ist Ken Reichel in der Innenverteidigung. Vor allem Marvin Friedrich, Kevin Schlotterbeck und Neven Subotic aktiv. Rechtsverteidiger ist der sehr assiststarke Christopher Trimmel. Das zentrale Mittelfeld teilen Robert Andrich, sehr zweikampfstarker Spieler, sehr auffällig auch, großgewachsener, bulliger Typ. Grischa Prömmel oder auch Christian Gentner, den kennt man noch aus Stuttgarter Zeiten. Und im offensiven Mittelfeld, der hat zwar Gentner auch mal gespielt, aber vor allem der aus Wolfsburg nach Berlin gewechselte Yunus Malli. Wenn man mit Außenstürmern spielt, also eher 4-2-3-1, kann hier Markus Ingvardsen und Marius Bülter Optionen sein. Und wer wird vorne drin spielen, wenn Sebastian Andersson nicht spielen kann oder darf, dann kann es sein, dass Anthony Uja dort aufläuft. Der hat auch Startelf Minuten gesehen und ist, glaube ich, so wie ich das mit einem kurzen Blick auf die Mannschaft verstanden habe, derjenige, der sich am ehesten aufdrängt, Andersson vorne drin zu ersetzen und er durch seine Kölner Vergangenheit würde sich ja quasi prädestinieren auch für diese Rolle gegen die Fortuna.
Eieiei.
Ja. Haben gegen Hoffenheim 4-0 verloren und waren, glaube ich, schon auf Malle gedanklich. Aber ob die jetzt nochmal gegen Fortuna, der Fortuna den Gefallen tun, kann ich
nicht sagen. Nochmal nach Malle zu fahren.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass die vielleicht ein bisschen geschwächt aus der Woche gekommen sind, da ja unter der Woche und, der Klassenerhalt so ausgiebig, dass ja dann, glaube ich,
außerdem solche Mann,
irgendwie
solche,
Spieler Geldstrafen bekommen haben, der Verein Geldstrafen bekommen hat und so weiter.
Also das Hoffenheim-Spiel würde ich auch deshalb nicht so hoch hängen, weil Hoffenheim halt einfach gerade mega im Rollen ist. So. Ja,
für die ging es halt irgendwie auch noch um was. Und,
ja, genau. Also ich sag mal, als klaren Favoriten würde ich jetzt Fortuna vor diesem Spiel auf jeden Fall auch nicht würde jetzt nicht sagen, dass Union gegen Hoffenheim, natürlich, klar, die hatten gefeiert und so weiter, aber die haben jetzt auch nicht so komplett hergeschenkt, die waren halt einfach unterlegen, das passiert halt so im Aufsteiger mal, aber die werden gegen Düsseldorf schon eine andere Einstellung zeigen, da bin ich leider sehr pessimistisch. Die werden das nicht abschenken.
Nö, das glaube ich auch nicht.
Man darf halt einfach nicht vergessen, dass halt die Fortuna halt nur gegen Schalke ein Bundesligaspiel gewonnen hat, was wahrscheinlich keinen sportlichen Wert hat. Also, oder halt zumindest einen besonders hohen. Von daher, die Wahrscheinlichkeit, dass man halt wirklich in Berlin gewinnt, die sehe ich jetzt halt nicht besonders hoch.
Ja.
Und ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass Bremen in Köln gewinnt, allerdings
relativ hoch.
Schon hoch.
Ja.
Und da ist die Frage, wie hoch gewinnen sie?
Mhm.
Ja, also. Das wird, glaube ich, nochmal sehr, 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 sehr eng. Ja.
Ich glaube auch.
Ja, also vielleicht irgendwie, um dann nochmal drauf zu schauen, die Situation ist die folgende, dass Bremen einen Sieg mit 4 Toren Unterschied braucht, richtig?
Ja,
ich glaube schon. Bei einem von uns schon mal, oder von mir bei schon mal angenommenen Unentschieden der Fortuna, bei einem. Bei einer Niederlage von Fortuna ist Bremen mit dem Sieg sofort an Fortuna vorbei.
Es kommt aber drauf an, wenn es ein 4-4 wird, dann reicht es der Fortuna doch, oder?
Aber nur wenn Bremen halt 4-0 gewinnt. Wenn Bremen dann 5-1 gewinnt, dann reicht das 4-4
genau.
nicht.
Genau, ja, ja.
Dann brauchen sie ein 5-5.
Ja, scheiße. Würde auch so ein bisschen zur Saison der Fortuna passen, einfach jetzt auch mal 4-4 zu spielen, aber
deswegen Bremen gewinnt dann aber nur 4-1 oder so.
Ja, eure Tipps?
Ja, ich gehe mal wieder auf das übliche 2-2, mit dem man, glaube ich, die letzten Spiele immer ganz gut gefahren ist.
Möchte übrigens
sage dann auch parallel, dann tippe ich nämlich direkt mal das Bremen-Spiel mit. Ich sage, Bremen gewinnt 5-2 in Köln und damit cruist die Fortuna ganz entspannt in die Relegation.
Tim, du musst es übrigens als erster sagen, was du tippst, ne? Weil so wie ich das verstanden habe, kann ich dich im Tippspiel noch einholen.
Ja, aber das heißt, du darfst nicht meine Tendenz tippen.
Ja, gut, aber es ist halt, du musst als erster tippen.
Ja, ich tippe jetzt 2-1 für Fortuna.
Also, dass ihr jetzt so tut, als ob das jetzt der letzte Tipp der Saison wäre, ist sehr defätistisch.
Also, wenn die gelben Karten mit in die Relegation genommen werden, müssen auch die Punkte vom Tippspiel weitergehen.
Das ist selbstverständlich.
Ja.
Das kann gerne bei der DFL auf Nachfrage.
Es könnte ja das letzte Spiel sein. Ja.
Ich sag 1-1.
Hm. Ja, das ist ja total kacke. Ich gehe mit Lu dann. Also 2-2 auch.
Ah, das ist aber jetzt natürlich ein bisschen gemein. Der Lu könnte nämlich 2 Punkte muss er nur aufholen auf dich. Wenn jetzt einen 3-3...
Ja, aber weißt du, meine beiden Ergebnisse, also ich habe mich dann quasi innerlich auf ein 1-1 herabhandeln lassen. Hat der Jan das gemacht, dann bleibe ich jetzt halt bei meinem 2-2.
Okay. Wunderbar, ja.
Ja.
Wir werden nächste Woche wissen, da gebe ich dann auch nochmal bekannt, wie es ausgegangen ist, ob wir noch weiter tippen dürfen.
Genau. Könnte ja auch sein, dass NRW den Lockdown beschließt und kein Fußball mehr in NRW möglich ist im Juli.
Ja, aber das Ding ist halt, das wird NRW also wenn du musst überlegen, wann es notwendig ist, dass NRW das tut. und dann musst du noch 3 Wochen drauf rechnen, bis es dann passiert. und deshalb ist die aktuelle Saison ziemlich safe. Okay.
Ja, wollen wir noch kurz, nee, machen wir nicht. Quatsch. Nix.
Nee.
Das sparen wir an dieser Stelle aus.
Ja. Und, ich möchte nur noch mal eben betonen, dass tatsächlich ich hier immer die Form von Fortuna bei unserem Tippspiel mitberechnet habe und dass Fortuna in den letzten 5 Spielen die schlechteste Form unter Herrn Rösler hat von Punktausbeute.
Aha.
Oh, oh weh. Ja.
Na gut. Ich hätte jetzt eigentlich auch noch ganz gerne drüber geredet, welchen Relegationsgegner man sich am liebsten gewünscht hätte und so weiter und so fort. Dass ich vielleicht ganz glücklich gewesen bin, dass es Stuttgart jetzt wahrscheinlich nicht mehr wird. Aber das sollte man ja eigentlich nicht tun, bevor das nicht ansteht.
Weil ich würde da auch gerne erst nächste Woche
weil das ja angeblich Unglück bringen soll. Von daher.
Ich möchte nur eins sagen. Also doch eine Sache kann ich schon sagen. Also man könnte sagen, dass eine Relegation Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV Trotteligkeitsfußball auf eine vollkommen neue Ebene heben würde. Es wird nicht passieren, weil entweder die eine Mannschaft es verbockt oder die andere es schon verbockt hat vielleicht auch. Aber das wäre tatsächlich nach all dem, was diese Rückrunde passiert ist, das Wahnwitzigste, was man sich vorstellen kann.
Ja. Also das, genau diesen Gedanken wollte ich nämlich, als hätte ich nämlich eigentlich auch noch sehr gerne irgendwo unterbringen wollen, dass ich wirklich viel Geld, vor allen Dingen als neutraler Zuschauer, glaube ich, dafür bezahlen würde, um zu sehen, wie es halt nach 1:1 im Hinspiel, 1:1 im Rückspiel, 85. Minute und dann eventuell in einer Verlängerung oder egal bei welchem knappen Stand auch immer, wie sich dann halt die beiden Mannschaften versuchen. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, es gab mal aufgrund von einer sehr komischen Regel vom FIFA-Weltverband, der mal irgendwo ausprobiert wurde, glaube ich, in den 90er Jahren, bei irgendeiner Karibik-Qualifikation oder so, die lustige Situation, dass eine Mannschaft beide Tore verteidigen musste, sowohl das eigene als auch das andere. Das kann ich gerne an anderer Stelle nochmal länger ausführen. Und so das könnte man sich irgendwie auch vorstellen, dass es zu diesen Szenen kommt. Das kann man gerne nochmal nachschlagen.
Also
dann würde ich sofort dran denken. An diesen,
unbedingt, sollte es zu diesem Spiel kommen, solltest du das nächste Woche nochmal etwas genauer ausführen, was ich da genau,
dann bereite das bitte nochmal vor.
Ja. Bereite es nicht vor. Bereite es
nächste Woche.
Ja, auch nicht,
weiß ich nicht. Ja. Ich glaube ja eh sowieso, dass halt Bremen zu hoch gewinnt gegen Köln.
Ich weiß, der Horn will ja auch nicht halten, hat er gesagt. Oder so.
Ja.
Naja. Okay, alles Weitere dann nächste Woche. Einmal hören wir uns auf jeden Fall noch.
Ja. Einmal hören wir uns auf jeden Fall noch. Bis dahin, meine Lieben. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.